Ja, einen schönen guten Abend. Dankeschön. Ich habe schon auch so eine Art Déjà-vu, habe ich schon gesagt. Ich kenne ja den Hauszuschnitt so aus Oelsnitz, eine unserer Nachbargemeinschaften, die bei uns mit im Bezirk ist. Da ist das Haus so vom Zuschnitt her dasselbe. Ja, und ich freue mich auch, dass ich in deine bekannte Gesichter blicken kann. Sehr schön, dass ihr da seid und so eine muntere Runde heute hier ist. Freut mich. Ja, mein Name ist Markus Schmidt aus Stolberg, bin 47 Jahre demnächst alt, habe drei Kinder und eine Frau, gelernter Bankkaufmann und bin derzeit in der Genossenschaft in Zschopau tätig. Was kann man noch sagen? Ach ja, in der Gemeinschaft, da bin ich auch seit einiger Zeit ja, ehrenamtlich tätig. Meistens oder lange Zeit habe ich auch Predigten gehalten und bin jetzt aber, sag ich mal, da seltener im Einsatz, weil ich einfach jetzt in Stolberg Gemeinschaftsleiter bin. Genau, das schränkt dann diese Wirkung ein bisschen ein, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier wieder mal auswärts sein darf, auch in Dorf Chemnitz hier. Der Alexander war ja so lieb und hat bei uns eine Stunde gehalten, sehr wichtigen Dienst, wie ich finde. Und da hatte ich gesagt, pass auf, wir können das immer im Tausch machen, dass es nicht so eine einseitige Sache wird. Und dann ist das heute sozusagen die Auslöse. Na. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Da geht es um Hygiene, hätte ich fast gesagt, aber das kann ja keiner mehr hören. Es geht um geistliche Hygiene, keine Sorge, alles gut. Und das ist so ein Thema, das war in der fortlaufenden Bibellese vor einigen Jahren, waren mal die Richter dran, das Buch der Richter, aber nie vollständig, nur bis zum Kapitel davor. Und da habe ich dann ja, so mal einfach mal weitergelesen und habe dann festgestellt, ups, im Kapitel 17 gibt es da auch noch eine ganz interessante, wenn auch auf dem ersten Blick unspektakuläre Geschichte. Und die möchte ich uns heute vorstellen. So, sehr schön. Überschrieben mit Mischas Gottesbild und sein Priester. Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Mischa. Der sprach zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast, siehe, dies Geld ist bei mir, ich selbst hab's genommen. Da sprach seine Mutter, gesegnet seist du mein Sohn vom Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach, ich weihe nun das Geld dem Herrn, es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich dir es nun wieder. Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied. Der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus, das kam in das Haus Mischas. Der Mann Mischa hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Ephod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde. Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem Geschlecht Davids, der war ein Levit und war dort fremd. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim zum Hause Mischas. Da fragte ihn Mischa, wo kommst du her? Er antwortete ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. Mischa sprach zu ihm, bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben. Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er hielt ihn wie einen Sohn. Und Mischa füllte dem Leviten die Hand, sodass er sein Priester wurde, und so war er im Haus Mischas. Und Mischa sprach, nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Ja, ich hatte es schon gesagt, eine Geschichte im Richterbuch zumeist wenig beachtet. Im Richterbuch, das ist ja die Zeit, bevor die Israeliten einen König bekommen haben, die Zeit nach dem Josua, was wir gerade lesen, eine Zeit, die einfach ja, geprägt war von vielen Kämpfen mit den Philistern zumeist, von viel Unordnung. Das war das in dem Vers, jeder dünkte, wie ihm, jeder dachte, machte das, wie es ihn dünkte, also wie er gedacht hat, das ist richtig, so mache ich es eben. Eine Zeit auch von Gewalt, also gerade das letzte Kapitel ist da ziemlich dramatisch, oder die letzten beiden. Ja, es war nicht viel Ordnung in Israel. Und in dieser Zeit, wo wir das jetzt hier lesen, da gab es eben gerade keinen großen Held wie Simson oder Andres war auch kein Richter offensichtlich zugange. Lediglich wird uns ein Israelit namens Micha vorgestellt. Das war nicht dieser Prophet, den wir von anderer Bibelstelle her kennen, oder irgendein anderer Micha, den wir aus der Bibel kennen, der taucht also wirklich nur hier auf. Und dieser Micha, der war, sagen wir es einfach wie es ist, er war ein gemeiner Dieb. Er hatte seiner eigenen Mutter 1100 Silberstücke gestohlen. Man hat das umgerechnet und geschätzt auf ca. 14 Arbeiterjahresgehälter, also ganz schön. Und die Mutter hatte gegen den ihr zunächst unbekannten Dieb einen Fluch ausgestoßen, was ihr Sohn Micha gehört hatte. Das ließ ihm keine Ruhe, das machte ihm zu schaffen. Aber nicht, weil er den Diebstahl bereute, sondern aus Furcht vor der Wirkung des Fluches berichtete er seiner Mutter den Diebstahl und gab das Geld dann zurück. Nun hatte auch die Mutter Bedenken wegen ihres Fluches. Sie sprach schnell ein Segenswort über ihren Sohn, benutzte darin Gottes heiligen Namen Jahwe. Dem Gott Israels wollte sie dann auch das Geld weihen. Das Geld geht zwischen Mutter und Sohn hin und her und schließlich lässt die Frau von einem Teil der Summe 200 Silberstücke vom Goldschmied ein geschnitztes und gegossenes Bild machen. Ein Götzenbild also. Und dieses kommt dann in das Haus ihres Sohnes Micha, der ein sogenanntes Gotteshaus hatte, bestückt mit diversen Devotionalien. Also es gab ein Priestergewand, es gab Hausgötzen und so weiter. Und der Micha hat auch einen seiner Söhne als Priester angestellt. Aber der zum Priester bestellte Sohn, der war natürlich nicht besonders qualifiziert, sodass ein anstellungssuchender Levit an seiner Stelle zum Priester des Gotteshauses Michas gemacht wird. Die Leviten waren ja der von Gott zu seinen Dienern bestimmte Stamm des Volkes Israel. 10 Silberstücke Jahresgehalt plus Kleidung, Kost und Logis für den jungen Priester wurden vereinbart. Micha behandelte den Leviten gut und stattete ihn mit den vorgesehenen Opfergaben aus. Schließlich soll dadurch Gott ihm nun wohltun. Soweit die Handlung. Interessanter ist aber, so finde ich, ein Blick auf die handelnden Personen. Die Kriminalisten würden sagen, die psychologischen Seiten des Falls. Also alle Beweggründe, alle Ängste, Hoffnungen, die Charakterzüge und alles, was so ringsherum ist. Erster Gedanke, der religiöse Micha. Micha war zwar ein gemeiner und ziemlich gewissenloser Dieb, der seiner eigenen Mutter ein Vermögen stahl, aber er fürchtete den Fluch seiner Mutter, beziehungsweise dessen Folgen. Er, wie dann auch seine Mutter, gehen von der Wirksamkeit des gesprochenen Fluches aus. Sie waren religiöse Menschen. Micha will den Fluch von sich weisen. Er sucht Segen, so wie religiöse Menschen immer bei einem höheren Etwas in Gunst stehen wollen, Gutes abbekommen wollen. Und wie andere religiöse Menschen auch, tut der Israelit Micha etwas dafür, dass der Segen fließt. Er richtet ein Gotteshaus ein, und er lässt einen seiner Söhne dort Priester sein. Später übernimmt der Levit die Priesterrolle. Er hat eine fromme Infrastruktur letztlich selbst geschaffen. Scheinbar hat es an nichts gemangelt. Gebäude, Priesterbekleidung, Hausgötzenbild. Das war sicher für Freunde, Nachbarn und Außenstehende beeindruckend. Er hat ja dann auch noch einen Fachmann eingestellt und heutzutage würden wir noch sagen, er kann ein Ziel formulieren. Mir wird wohlgetan werden. Ja, welcher Optimismus, welche falsche Sicherheit. Wir würden heutzutage ihn vielleicht als Pragmatiker benennen. Er hat alle diese Sachen wie ein Manager gemacht. Er hat das getan, was nötig ist aus seiner Sicht, um einfach, ja, dass ihm wohlgetan wird, dass er Segen bekommt. Und Pragmatik und Optimismus sind eben auch heute ein gern genommenes Mittel im frommen Geschäft. In einem Buch über Gemeindewachstum hat der Autor dort geschrieben: Wir sollten klar sehen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Was könnte sonst die Mittel heiligen und rechtfertigen? Wenn die Methode, die ich einsetze, den beabsichtigten Zweck erfüllt, ist es aus diesem Grund eine gute Methode. Wenn meine Methode andererseits das Ziel nicht erreicht, wie kann ich darin gerechtfertigt sein, sie weiterhin einzusetzen? Ja, klingt fromm, ist aber eigentlich erschreckend. Ein weiterer Autor aus Guinness hat das mal kritisch unter die Lupe genommen und er schreibt zu diesem Pragmatismus in christlichen Gemeinden: Es kann nun bei Gottesdiensten und Evangelisationen alles geplant, organisiert und immer wieder perfektioniert werden. Wie in einem Disneyland-Themenpark haben viele Megakirchen heute ein ausgeklügeltes Führungssystem, das den Angestellten diktiert, wie sie reden, lächeln, sich kleiden und pflegen müssen. Durch all das ist Pragmatismus ein Teil der evangelikalen Seele geworden. Das schlussendliche Resultat dieser verschiedenen Bewegungen wie Wohlstandsevangelium, positives Denken, machbare Erweckung und Gemeindewachstumsbewegung war die unauflösliche Aufprägung des Pragmatismus auf die evangelikale Seele. Die Frage, wird es funktionieren, hat schon lange die Frage, ist es wahr, abgelöst. Theologie ist Techniken gewesen. Das Know-Whom, das persönliche Kennen Gottes, ist vom Know-How abgelöst worden. Gott zu dienen ist ganz raffiniert dazu umgeformt worden, dem Selbst zu dienen. Im schlimmsten Fall ist es eine Verschiebung vom Glauben an Gott zum Glauben an den Glauben. Was zusammen mit dem Glauben an irgendeine Religion eine ganz bösartige, speziell amerikanische Irrlehre ist. Nun, nicht nur in Amerika, auch damals bei dem Mischa, der Zweck sollte die Mittel heiligen. Es war ihm wichtiger, etwas möglichst richtig zu praktizieren, als dem wahren Gott zu vertrauen und zu gehorchen. Und daher hatte er auch so ein offenbares Unbehagen aus der Unvollkommenheit des Priesters, seines Sohnes. Und deshalb hat er jetzt einen richtigen Priester engagiert. Der religiöse Mischa hatte eine Religion, die in erster Linie ihm zugutekommen sollte, für ihn handhabbar und kontrollierbar. Wie funktioniert unser Glaube? Na klar, unser Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung. Es gibt gerade auch im Glaubensleben viele gute Ordnungen. Dennoch ist zu fragen, ist vielleicht manchmal mir der Rahmen auch wichtiger als der Inhalt? Welche Rolle spielen für mich der Gehorsam und ein geheiligtes Leben? Welche Bedeutung hat für mich die richtige Ausführung der religiösen Handlungen? Lege ich Wert auf geweihte Amtspersonen, die den Segen spenden, taufen oder das Abendmahl austeilen? Und wenn ja, warum? Ist ein offizielles Gotteshaus mir ein heiliger Ort als andere Orte? Und warum? Zweiter Punkt, der egoistische Priester. Nun, wir haben es, denke ich, im Text schon so ein bisschen gemerkt, die Motivation von diesem Leviten war nicht in erster Linie Gott zu dienen, sondern eine gute Bleibe zu finden. Ein einfaches, nachvollziehbares, aber auch egoistisches Motiv. Und Gott zu dienen war dann auch in seiner Anstellung bei Mischa nicht wesentlich für ihn. Er machte, wofür er bezahlt wurde. Für ihn war es nur ein Job, Priester zu sein. Und so ist es leider auch heute gelegentlich zu beobachten. Angestellte in Kirchen und christlichen Werken, die nicht von Gott berufen sind, sondern lediglich aus den unterschiedlichsten Gründen ihren Job machen. Solche Gottesdiener fallen dann häufig dadurch auf, dass sie viele Formen beibehalten, aber der Inhalt eben auch schnell mal ein anderer ist. Bei Mischa und dem Leviten, da gab es zwar ein Gotteshaus, gab es Ephod und Opfer, Dinge, die wir in der Bibel auch nachlesen können, aber daneben gab es eben verschiedenartigen Götzendienst. Und dem steht das erste und zweite Gebot entgegen, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Und gerade gegen dieses erste Gebot verstießen Mischa wie auch seine Mutter mit ihren Götzenbildern und Hausgötzen, mal ganz abgesehen von ihren anderen Sünden, wie zum Beispiel dem Diebstahl. Martin Luther schrieb im großen Katechismus zum ersten Gebot: Also ist es um alle Abgötterei getan, denn sie sieht nicht allein darin, dass man ein Bild aufrichtet und anbetet, sondern vornehmlich im Herzen. welches anderswohin gafft, Hilfe und Trost sucht bei den Kreaturen, Heiligen oder Teufeln. Darüber ist auch ein falscher Gottesdienst und die höchste Abgötterei, wenn nämlich das Gewissen Hilfe, Trost und Seligkeit sucht in eigenen Werken und Gott den Himmel abzuzwingen sich vermisst. Ein solches berechnet, wie viel es gestiftet, gefastet, Messe gehalten hat und so weiter. Ja, immer wieder interessant, wird heutzutage viel zu selten auch kommuniziert, der Katechismus. Also auch aus einer falschen inneren Einstellung ist dieser Verstoß gegen das erste Gebot hier einfach zusammengekommen. Auch Mischa meinte, mit Hilfe seines Gotteshauses und der von ihm gestifteten Einrichtung und des von ihm bezahlten Priesters, dem lebendigen Gott nicht mehr untertan sein zu müssen. Was tut nun der angeheuerte Levit, der doch die Gebote Gottes kennen musste? Rückt er den falschen Glauben zurecht? Nein. Entfernt er die Götzenbilder? Nein. Ruft er Mischa und dessen Familie zur Buße? Wieder nein. Welche Verantwortung des Leviten, der er nicht gerecht wurde? Johannes 9, Vers 41 lesen wir das Wort. Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Und Jesus zeigt dort eigentlich ganz deutlich auf, dass Wissen auch eine Verantwortung mit sich bringt. Eine Verantwortung aus Wissen um Gottes Heiligkeit und seinen Willen. Es gab eben keine Warnung, keine Korrektur durch den Priester. Nein, durch das Mittun des Leviten wurde es sogar noch schlimmer. Es hatte ja dann den Anschein, dass alles so passt. Jesus sagt in Matthäus 17, weh der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Na klar, für den Leviten war es so einfacher. Er hat einfach Dienst nach Vorschrift gemacht, wie vom Brötchengeber Mischa gewünscht. So gab es kein Anecken und der Job ist ihm sicher. Auch hier wieder egoistische Motive. Und so lässt sich auch manche Parallele ziehen zu den Gottesdienern aller Zeiten. Den Gottesdienern. Früher war es die Segnung der Waffen vor dem Krieg oder dass man sich als Geistlichkeit vor den Karren der Geisterwelt spannen lassen hat. Heute ist es vielleicht die Segnung von Unzucht oder sind es politische Predigten nach der Gender-Ideologie oder Feminismus oder vielleicht ist es die sogenannte Nächstenliebe, wo und wie es politisch opportun ist und anderes mehr. Die Gemeinsamkeiten sind meist die Duldung der Sünde anstelle der Liebe zum Sünder. Die Zuneigung zum Menschen statt Liebe zu Gott, Menschenfurcht anstelle der Gottesfurcht, Zeitgeist statt Heiligen Geist. Der ARD-Korrespondent Markus Spieker hat das mal so beobachtet. In vielen theologischen Fakultäten bleibt Gott eine Randhypothese, eingesperrt in die Grenzen menschlicher Vernunft, umwabert von exegetischen Nebelkerzen. Die meisten Synoden kungeln mit dem Zeitgeist, nicht mit dem von heute, sondern mit dem der 60er, 70er und 80er Jahre. Berliner Pfarrer zelebrieren christlich-muslimische Himmelsfahrtsfeste oder stellen ihre Gemeinderäume für Buddha-Jubiläen zur Verfügung. Nach den Schaukästen zu urteilen, reduziert sich das Angebot vieler Kirchen auf klassische Konzerte. Man könnte den Eindruck gewinnen, Jesus wäre nicht Zimmermann, sondern Orgelbauer gewesen. Ansonsten geben die religiös-unmusikalischen den Ton an. Hieß es vom Klerus der Renaissancezeit, er würde sich mehr von Astrologen als von Theologen beeinflussen lassen, holen sich die Kirchenfunktionäre heutzutage am liebsten Rat von Demoskopen. Wie steht es mit unserer Verantwortung heute? Auch wir kennen doch, so wie der Levit in unserer Geschichte weitestgehend, Gottes Willen. Ermahnen wir Glaubensgeschwister in Liebe und helfen ihnen zurecht? Oder verführen wir gar andere selbst durch falsches Beispiel in Wort und Tat? Nun, wer den Text mal nachlesen möchte oder weiterlesen möchte, da wird man sehen, dass der Charakter dieses levitischen Gottesdieners später noch deutlicher wird. Da kommt noch Ehrgeiz und mangelndes Unrechtsbewusstsein zu dem Egoismus hinzu. Ein ungeeigneter Diener. Dritter und letzter Punkt, der große Irrtum. Der Mann Micha hatte ein Gotteshaus, aber welchem Gott wird denn gedient? Fromme Worte, denkst immer wieder zu finden. Gesegnet seist du vom Sohn, mein Herrn, sagt die Mutter. Oder ich weihe nun das Geld dem Herrn. Oder nun weiß ich, dass der Herr mir wohltun wird. Und auch fromme Bräuche. Er erfüllt dem Leviten die Hand. Und auch die geweihte Ausstattung mit Ephod und allem, was dazugehört, all das führte nicht zum Ziel. Es kommt eben darauf an, Gottes Willen zu hören, das Gesetz, sein Wort und gehorsam dem gegenüber zu sein, nicht wie in Vers 6 es hieß, dass jeder tat, wie ihn dünkte. Auch nicht der Verlass auf Menschen hilft. Micha war, so haben wir das im letzten Vers gelesen, gut befreundet oder gut gestellt mit dem Priester. Nun, der Micha mag die Ahnung gehabt haben, einen Priester als Mittler vor Gott zu brauchen. Und ja, wir brauchen einen Priester, einen Hohepriester, nämlich Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen uns und Gott. Er ist der, der ja, einfach für uns der, das Bindeglied ist zum Herrn. Hebräer 8, Vers 1 heißt, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Und ein paar Verse weiter. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Ja, wie viel mehr anders ist Christus als der Levit? Der Levit wollte eine gute Bleibe. Jesus hatte keinen Platz für sein Haupt. Der Levit, der machte sich das Leben leicht. Unser Herr Jesus Christus, er ging den schwersten Weg. Der Levit diente dem Auftraggeber und dessen Götzen. Jesus Christus diente Gott und den Menschen. Der Levit verführte andere. Jesus korrigierte und leitete auf den rechten Weg. Der Levit betrog am Ende Micha und verließ ihn, aber Jesus starb für uns und ist immer bei uns. Wie schön, dass wir den Herrn Jesus als unseren Priester, als unseren hohen Priester haben, an den wir uns direkt wenden dürfen. Ein Teil des Irrtums ist auch das, was wir in dem Vers gehört haben, tun, was einem recht dünkt. Und so damals wie in vielen Fällen, auch heute dürfte das noch nicht mal eine schlechte Absicht gewesen sein oder sein. Das, was Micha tut, was er organisiert, ist nur ein Abbild des wirklichen Gottesglaubens. Und die Frage ist natürlich, wie vermeiden wir, dass wir Ähnliches tun? Verschiedenerlei falsche Glaubenspraxis ist im Text erkennbar. Zunächst ein Formalienglaube. Da müssen wir dran denken, dass auch der Herr Jesus gesagt hat, nicht alle, die mich Herr, Herr nennen, kommen zu mir, sondern die den Willen des Vaters tun. Dann sehen wir hier als weitere falsche Glaubenspraxis auch diesen Nützlichkeitsglauben, diesen selbstzentrierten Glauben mit dem Ziel, dass es ihm eben wohl ergeht. Oder auch so ein selbstgebastelter Glaube, den der Micha hier sich zusammenbaut. Da können wir uns an Timotheusbrief erinnert fühlen, wo es heißt, sie laden sich Lehrer auf, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und an dem Punkt, denke ich, wird deutlich, warum eine biblisch begründete Theologie eben keinesfalls Nebensache ist. Die Geschichte um den Micha, die stellt uns deutlich vor Augen, wie ein Mensch mit scheinbar nur ein wenig falschen Glauben doch an Gott vorbeilebt. Vorbei an Gottes Wort und Willen, obwohl Micha doch meint, alles Nötige für den Segen Gottes getan zu haben. Welch ein tragischer Irrtum. Zurück in die Gegenwart. Erwin Lutzer schreibt, etliche Gemeinden haben großen Zulauf, weil sie gefühlte Bedürfnisse akzentuieren. Die Leiter dieser Gemeinden legten allergrößten Wert darauf, die Bedeutung des Christentums aufzuzeigen, wenn es darum geht, dadurch ein gutes Familienleben herzustellen, mit Kollegen besser klarzukommen und beruflich erfolgreich zu sein. Und da die Leute kein gefühltes Bedürfnis haben, das Evangelium zu hören, wird dieses auf den zweiten Platz verwiesen und nur vorsichtig in Diskussionen anderer Themen eingefügt. Was diese wohlmeinenden Leiter vergessen, ist dies. Wenn wir als Sünder in der Gegenwart Gottes stehen, wird in diesem Augenblick das größte gefühlte Bedürfnis darin bestehen, die Gerechtigkeit von Christus in Anspruch zu nehmen, um vor der Heiligkeit Gottes bestehen zu können. Selbstverständlich sorgen wir uns auch um gefühlte Bedürfnisse, aber wir müssen den Leuten klarzumachen versuchen, was ihre gefühlten Bedürfnisse sein sollten. Ja, wir können uns und sollten uns natürlich fragen, liegt nicht auch bei uns hier und da die Gefahr solchen frommen Irrens vor? Wie unterscheiden wir falsche Abbilder vom wahren gottgefälligen Glauben? Ich denke, ein Punkt ist Bibelkenntnis. Wissen und erforschen, was Gott wirklich will, was er uns sagen will. Und ich denke auch nicht vordergründiges Betrachten, dass man da nie an äußeren Dingen hängen bleiben, keine Oberflächlichkeit. Und wichtig auch keine egoistische Herangehensweise, dass es nicht zuerst darum geht, was tut uns gut, was stärkt uns in unserem Gefühlsleben oder was hilft uns im Alltag. Geht um Gottes Willen. Und Umkehr sollte auch nicht aus Angst geschehen, sondern von Herzen. Bei dem war es ja nur Angst vorm Fluch. Wir sollten von Herzen umkehren zum Herrn. Und ich denke, ein Punkt, der auch noch wichtig ist, dass wir auch das geistliche Personal prüfen. Nicht nur nach korrekter Ausbildung, sondern auch auf geistliche Eignung. Der schon erwähnte Schriftsteller, der schreibt über die Beurteilung falscher Propheten. Wenn Sie einen Pastor, Verkündiger, Evangelisten oder Propheten zuhören, dann fragen Sie sich bitte, ist die Verkündigung des Kreuzes zentraler Bestandteil der Lehre? Betont der Sprecher die Notwendigkeit zur Umkehr, Heiligung und Unterordnung vor Gott? Wird ein Jesus verkündigt, der uns zum Leiden beruft und uns versichert, dass er uns in unserem Leid begleitet? Oder wird ein Jesus präsentiert, dessen Hauptaufgabe darin besteht, uns die himmlischen Segnungen jetzt direkt zukommen zu lassen? Nochmal Markus Spieker, er schreibt, Gottesdienste der Freikirchen erinnern mich zuweilen an Verkaufsveranstaltungen. Kinofilme werden in Altarräume übertragen, während das Schwarzbrot der Glaubenslehrer in Hauskreise outgesourced wird. Um kurzfristig die Besucherbänke zu füllen, werden klassische Werberegeln befolgt. Sei positiv, betone das Ähnliche, nicht das Andersartige des Evangeliums. In den Predigten wird der Mensch mit seinen Sehnsüchten in den Mittelpunkt einer diesseitigen Botschaft gestellt. Der Unterschied zwischen mein Wille geschehe und dein Wille geschehe verschwimmt. Die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, fusioniert mit der Frage, wie bekomme ich ein perfektes Wochenende. Auf der Homepage einer evangelikalen Webplattform wird Jesus als der Querkopf aus Palästina vorgestellt. Es ist lange her, dass ich in einer Kirche Begriffe wie Himmel, Hölle, Satan, Weltgericht gehört habe. Sünde wird als eine Art Bildungslücke beschrieben, nicht als persönliche Schuld vor Gott und den Menschen. Ja, aber das Evangelium darf eben nicht angepasst werden. Gottes Wort muss der einzige und letztgültige Maßstab sein und bleiben. Und ja, wenn das Evangelium auf eine menschliche Kultur trifft, dann sind Probleme vorprogrammiert. Ist die Umgebung hinduistisch, dann wird es einen Zusammenstoß mit Götzendienst geben. Ist sie muslimisch, prallt die christliche Lehre unter anderem auf die Gedanken zur Würde der Frau. Unter Stämmen gibt es Reibereien wegen Blutopfern oder der Vielweiberei und so weiter und so fort. Es ist eben immer eine Kollision der Wahrheit mit der Tradition. Und ich denke, wenn wir in unserer Umgebung, in unserer Zeit schauen, dann können wir sicherlich auch viele Themen finden, wo Reibungspunkte zwischen biblischem Glauben mit dem Gesellschafts- und Kirchenmainstream das gibt. Sei es der Lebensschutz, denke ich, wieder ein ganz aktuelles Thema, auch aufgrund der aktuellen Gesetzgebungsinitiativen. Sei es die Ausschließlichkeit des Erlösungswerkes durch Jesus Christus, durch sein Blut. Sei es das Beharren auf Wahrheit und das Nicht-Akzeptieren von Lug und Trug. Oder auch die Benennung der Sünde als solcher. Das sind nur ein paar Beispiele, wo wir wissen und merken, dort passt das nicht mit unserer Gesellschaft zusammen. Vorsicht und Wachsamkeit sind immer angesagt, wenn das Christentum scheinbar gut in die Welt passt, wenn der Zeitgeist sich in christlichen Gemeinden widerspiegelt. Tragischer Irrtum, ja, das ist es. Nicht nur bei Micha und seinem Gott ungehorsamen Leben und falschen Gottesdienst. Immer wieder gibt es die Gefahr, Gottes Wort und Willen aus den Augen zu verlieren und zu tun, was uns recht dünkt. Gebe uns der Heilige Geist die Gabe, den Willen und die Kraft, Gottes Wort zu verstehen und seinem Willen gemäß unseren Glauben zu leben. Amen. Ich bete noch mit uns. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns das zeigst, wo wir in unserem Leben vielleicht ja an Formen festhalten, aber das Eigentliche vergessen oder übersehen, wo es uns vielleicht manchmal Äußeres wichtiger ist, als dass wir wirklich in Gedanken, in Herzen bei dir sind, bei deinem Wort, bei deinem Willen. Schenk uns bitte, dass wir auch dort, wo wir in Verantwortung sind, wo wir Dinge erkennen, dass wir es auch den anderen sagen, dass wir ja nicht nur an uns denken, sondern dass wir einfach auch die anderen, manchmal auch die Geschwister im Blick haben und ja ihnen auch immer wieder dein Wort und Ermahnung und Ermutigung zukommen lassen können. Wollen dich auch bitten für unser Land, wollen dich bitten für unsere Gemeinden, dass du dort immer wieder Erweckung schenkst, dass du dort immer wieder auch ja, Klarheit durch dein Wort schenkst, dass du Einheit schenkst. Dir sei Lob und Dank, Herr. Es ist alles in deiner Hand und wir loben dich und danken dir. Amen.